Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also sind wir jetzt gedanklich schon im Januar? Müsst ihr jetzt eine Art Zeitreise im Kopf machen?
Das schaffen wir. Aber wir können doch auch, also wir tun ja sonst immer so, als hätten wir das im Januar aufgenommen. Aber eigentlich können wir doch auch einfach sagen, dass wir heute den 12. Dezember haben und dass wir natürlich auch auf Basis 12. Dezember jetzt beurteilen, was im neuen Jahr kommen soll. Weil es gibt ja bestimmte Themen, die da noch nicht so richtig klar sind. Stand heute, und wenn das am 3. Januar anders ist, dann müssten wir dann wieder irgendwas einbauen. Also insofern, lass uns doch in die Zukunft schauen. Wollen wir es nicht machen?
Ja.
Also wir gehen mit der Wahrheit?
Ausnahmsweise.
Okay, wir gehen mit der Wahrheit. Es ist der 12.12.
Ja.
In der Kanzlei am Mikrofon ist Weihnachtsfeier heute.
Wir sind schon ganz aufgeregt.
Und wir sprechen über die Neuerung des nächsten Jahres.
Hast du gerade gesagt, in der Kanzlei am Mikrofon ist Weihnachtsfeier heute?
Nur in der Kanzlei im Rathaus.
Ja,
ne?
Wir haben ja auch quasi gleich noch Weihnachtsfeier, aber jetzt erstmal der trockene Teil.
Ja, der trockene Teil.
Jetzt arbeiten wir erstmal noch. Wir machen Karaoke heute Abend.
Oh.
Genau.
Ja, das wäre eigentlich auch ein Podcast-Format. Mhm. Okay, zurück zu den Neuerungen. Also es gibt schon einige Neuerungen, ne?
Ja.
Kann man sagen. Was ist euch denn so als besonders auffällig ins Auge gesprungen?
Der Mindestlohn steigt.
Ja, das betrifft euch als Notarin natürlich auch persönlich direkt, oder?
Das ja, wir haben ja studentische Mitarbeiter. Gut, die kriegen jetzt nicht den Mindestlohn, aber nein, es betrifft uns insofern direkt, weil es natürlich einige Mandanten auch betrifft und da natürlich auch viel drüber gesprochen wird.
Ja.
Ist ja klar.
Ja, klar. Man muss gerade so bei Minijobbern, ne, muss man das dann im Blick haben.
Mhm.
Dass man da, und da entsprechend passt sich ja auch die Grenze dann an auf 603 Euro.
Mhm.
Dementsprechend.
Wahnsinn, ja. Wenn du dir überlegst, dass es mit 450 Euro gestartet ist, ne?
400 Euro Jobs.
400 Euro.
400 Euro, ja. Genau.
Ja.
Und wie war denn das noch? Also ich überlege gerade, zu D-Mark-Zeiten, was war denn das da? War das nicht so ein 400-D-Mark-Job ursprünglich mal oder kriege ich das jetzt voll durcheinander?
Ich würde fast behaupten, das gab es damals noch nicht.
Minijobs?
Hm?
Ah, doch. Ich habe auch meinen ersten Minijob noch zu D-Mark-Zeiten gehabt.
Vielleicht. Aber früher hat man doch immer auf Lohnsteuerkarte gejobbt.
Ja, stimmt.
Und die, war kein
Also ich glaube, dass der Minijob, soweit ich mich erinnere, dann irgendwann mal eingeführt wurde, dass man gesagt hat, jetzt gibt es was ganz Tolles, bis zur Grenze von 400 Euro gibt es eine Pauschalversteuerung von 15% und der Rest.
Das weiß ich nicht
Aber ich weiß es nicht mehr.
Da ist es zu lange her. Aber 603 ist auf jeden Fall schon.
Genau, finde ich nämlich auch.
Ja. Und es gibt ja im arbeitsrechtlichen Umfeld, wenn wir quasi da kurz bleiben, noch eine andere Änderung, die auch, glaube ich, wahrscheinlich für dich, Britta, ganz interessant ist. Die Transparenz wieder ist ein Thema.
Die Entgelttransparenzrichtlinie.
Das klingt super transparent.
Total. Das ist aber erst ab Juni 2026.
Ja. Okay.
Und das ist eine EU-Richtlinie. Also es gibt schon das Entgelttransparenzgesetz. Das gibt es schon seit 2017. Und du hast Glück, dass ich da gerade einen Artikel drüber geschrieben habe. Sonst hätte ich nämlich überhaupt gar keine Ahnung davon. Jedenfalls soll das Gesetz die Stärkung der Gleichberechtigung sozusagen fördern.
Mhm.
Und es geht darum, dass eben Mitarbeiter Auskunftsansprüche haben gegen den Arbeitgeber, um zu erfahren, ob Gruppen unterschiedlich entlohnt werden. Ne? Stichwort Ost-West, Frauen, Männer, Alt-Jung. Also das, darum geht es eigentlich. Und was jetzt aber neu ist, aber nur für größere Unternehmen, ich meine ab 200 Mitarbeiter ist da die Grenze. Da gibt es sogar schon im Bewerbungsverfahren Auskunftsansprüche. Du kannst also im Bewerbungsverfahren schon fragen, wie denn das Entlohnungskonzept da ist. Dann hast du, glaube ich, nochmal so gesonderte Auskunftsansprüche.
Ja.
Also irgendwie. Das weißt du bestimmt besser, du hast die Folge ja vorbereitet.
Hattest du schon, du hast es vielleicht schon gesagt, ich habe gerade nicht ganz aufgepasst. Entschuldige bitte vielmals.
Weiß ich nicht, ob ich das entschuldigen kann.
Hattest du, also ist das in jedem Unternehmen oder brauchen wir eine gewisse Größe?
Gewisse Größe. Also das, die Entgelttransparenz gilt, glaube ich, für jedes, aber die Auskunftsansprüche hast du, glaube ich, nur bei größeren Unternehmen, soweit ich mich richtig erinnere.
Also das heißt, hier die Mitarbeiter können jetzt nicht intern irgendwelche Auskünfte verlangen.
Es geht wohl darum, dass man vermeidet, dass auch auf Einzelpersonen zurückbeziehbar ist, was die verdienen. Darum geht es ja nicht, ne?
Genau, darum
Es
geht es
geht
nicht. Nein,
darum,
nein.
dass das immer noch anonym bleibt, dass
Ja.
man nicht weiß, das betrifft dann 50 Leute, was die verdienen im Schnitt oder so, oder höchstes, niedriges, was weiß ich. Aber dass man nicht weiß, was verdient jetzt wirklich eine Person.
Nee,
Aber bei
genau.
euch wäre das ja dann sofort auf
Und
Personen
der, also der,
zurückbeziehbar.
und der Auskunftsanspruch ist natürlich nicht deswegen geschaffen, damit er irgendwie die Neugier befriedigt, sondern es geht halt darum, dass du sagst, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, leitende Abteilungsleiterin. Ich würde gerne wissen, Kollege XY, der ja das Gleiche macht wie ich, was verdient man als Mann sozusagen in der gleichen Position im Konzern mit 500 Mitarbeitern? Darum geht es eher.
Schwierig, ich stelle mir die Umsetzung schwierig vor,
Ja, ich stelle mir auch schwierig
aber
vor. Aber
gut.
es ist ja jetzt schon so, du hast ja Auskunftsansprüche, die du geltend machen kannst bei größeren Unternehmen.
Okay.
Und die Frage ist immer, aber das hast du ja sowieso bei so großen Unternehmen, auch die tarifgebunden sind, das ist ja, mag ja alles gut sein mit dieser Tarifbindung, aber du hast da ja völlig, lässt du ja völlig außer Acht dieses Persönliche, weißt du, dass du jemandem etwas besser vergüten möchtest als anderen. Aus sachlichen Gründen, das ist ja klar, natürlich nicht willkürlich, ne? Aber das fällt damit völlig weg.
Jetzt stehen wir da.
Jetzt stehen wir da,
Ja, das ist doch
genau.
gut. Sind wir auch schon bei Punkt 2.
Ja, genau.
Meine
Haben wir auch schon
Ausarbeitung.
abgehakt. Wir können auch jetzt zur Familie und Kinder springen.
Ja, wobei ich finde tatsächlich das mit der Aktivrente ganz interessant, weil ich glaube, dass da in den Köpfen ist, dass das schon quasi eingeführt ist. Und das ist ja offensichtlich nicht so. Also die Steuerbefreiung von bis zu 2000 Euro Monatslohn in Zeiten der Rente, die ist noch nicht final beschlossen, Stand heute. Und ich kenne den einen oder anderen, der das schon so in seine Planung einbezogen hat.
Echt?
Ja.
Bist du schon im
Ja, ich habe gedacht, das wäre eigentlich eine gute Sache.
Rennen?
Nein, genau. Und da ist, glaube ich, vielleicht ganz gut, mal zu wissen, das steht noch nicht fest, wie und ob und was.
Ja, ich glaube, bei der Rente haben wir auch echt noch größere Probleme als
Ein
das.
bisschen, ja.
Sicherlich.
Oh, meine Güte. Ja.
Sicherlich. Ja, Familie
Maike,
und Kinder.
was ist dir ins Auge gesprungen?
Ins Auge gesprungen. Also, was gut ist, ist, dass es jetzt tatsächlich eine vernünftige Selbstbehaltsgrenze für den Elternunterhalt gibt. Das erleichtert uns die Beratung, weil bislang war es ja immer so, man muss da mal schauen und mal gucken, was man abzieht. Und man muss zwar erstmal gewisse Grenzen überschreiten, das aber eigentlich auch nur sozialrechtlich, familienrechtlich ist das wieder anders. Und hier wird offensichtlich ein angemessener Eigenbedarf beim Elternunterhalt jetzt konkretisiert. Und das schafft sicher eine bessere Planbarkeit tatsächlich für Kinder, die ihre Eltern versorgen.
Ja,
So. Und die Grenze liegt bei 2.650 Euro und für den Ehegatten kommen 2.120 Euro hinzu.
das heißt, man knüpft nicht mehr an dieses, eigentlich waren es ja mal 100.000.
So verstehst du, ja.
Ja, und das fällt jetzt weg, okay.
Ja, gute
Ja,
Sache.
also es ist eine Konkretisierung, ne?
Ja.
Also wir haben es ja auf mehreren Ebenen. Diese 100.000 sind ja die Grenze, die aus dem SGB folgt. Der eigentliche Anspruch folgt aber ja aus dem BGB. Als
Das ist gut, dass du das
Unterhaltsanspruch.
nochmal klarstellst.
Ja, nein, aber deswegen, die Grenze steht da
Ah
ja
ja,
nicht.
okay.
Und das ist jetzt eine Konkretisierung, die ich im BGB sehe. Weißt du?
Also muss man erstmal auf dieses, vielleicht wissen das auch nicht diejenigen, die zuhören, auf diese 100.000 Euro Gesamtfamilieneinkommen kommen, bevor man überhaupt
Nee,
herangezogen wird zur
Familieneinkommen war es
Unterhaltspflicht?
nicht. Es war das Einzeleinkommen. Bruttoeinzeleinkommen. Nicht
Ja,
das
bist du sicher?
Familieneinkommen. Ja,
Okay.
hundertprozentig. Das hat sich ja geändert. Und dann wurde diese 100.000-Euro-Grenze ins SGB reingeschrieben. Im BGB stand die aber nicht. So, und deswegen wusste man nicht genau, wenn jetzt das Elternteil selbst diesen Anspruch geltend macht gegenüber dem Kind. Da
Ach
gab es
so,
keine
okay, das meinst du.
100.000-Euro-Grenze. Ja, die gab es eben nur, wenn der staatliche Leistungsträger sich an das Kind wendet. Ansonsten finde ich es grundsätzlich schön, dass die Kinderkrankentage erhöht werden. So als Mutter von zwei minderjährigen Kindern, auch wenn ich da selbst als privatversicherte Person nichts von habe, aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich nicht verkehrt.
Das ist eigentlich auch überhaupt nicht sachgerecht, finde ich, ne?
Was meinst du?
Dass man das in der Privatversicherung nicht hat.
Nee, und vor allen Dingen, aber darüber habe ich mich schon mal beschwert, weil das Thema hatten wir schon mal, ist es noch weniger sachgerecht, wenn dann der andere Elternteil gesetzlich versichert ist und die auch nicht hat, weil ich privatversichert bin. Das ist wirklich völlig
absurd. Das macht gar keinen Sinn.
Genau, also das, da hast du dann die Situation, es gibt keine. Es gibt irgendwie, ich habe das mal geprüft, 2, die vom Arbeitgeber gewährt werden müssen. So, aber das war's. Ja.
Also es sind 15 Tage pro Elternteil, ne?
15 genau. Tage, ja.
Statt bisher 10 und wenn man alleinerziehend ist, dann hat man das Gesamtbudget quasi von 30 Tagen.
Ja.
Ja. Mhm. Ja.
Und es gibt 4 Euro mehr Kindergeld, wollte ich nochmal sagen.
Ja, vielleicht kriegt man sogar eine Kugel Eis davon, ne?
Nächstes Jahr bestimmt. Nächstes Jahr war es 2,20 Euro, die Kugel Eis.
Das ist doch gut.
Was haben wir denn noch alles für Änderungen?
Ja, diese Mehrwertsteuerentlastung in der Gastronomie, das ist irgendwie an mir so ein bisschen vorbeigegangen, dass das jetzt irgendwie so ist, dass es jetzt dauerhaft bei den 7% bleibt. Mhm. Dieses Thema habe ich nie so richtig verstanden, weil ich glaube, die Mehrwertsteuer hat nie irgendwie sinnvoll irgendwas reguliert. Ne? Die Kosten in der Gastronomie haben, glaube ich, andere Faktoren als die Mehrwertsteuer.
Ja, die haben auf jeden Fall andere Faktoren.
So, also das ist einfach klar. Alles. Also,
trotzdem ist es ja eine Entlastung, also damit wird, denke ich mal, werden die höheren Lebensmittelpreise und höheren Lohnkosten ein bisschen abgefedert.
Und, ja. Aber geht es nicht auch um eine Vereinfachung?
Ja, es geht auch um eine Vereinfachung, weil du das Problem hast, dass auf die reinen Speisen fallen 7% an. Wenn du die Speisen aber auf dem Teller anrichtest und bringst, fallen 19% an. Und dann ist manchmal die Abgrenzung schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Takeaway hast.
Ja.
So, dann ist jetzt schon mal die Frage, ist das jetzt 7 oder 19? Macht das einen Unterschied, ob da jetzt noch ein Flaschenöffner liegt und der noch einmal die Flasche für dich aufmacht? Ja, das ist ja so.
Ja.
Deswegen ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ein Bäcker hier im Umkreis hatte doch zeitweise andere Preise.
Ja.
To go und zum Hieressen.
Ja,
und
genau.
To go war immer günstiger. Das war im Prinzip eine Umsetzung davon. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Kann gut sein.
Aber es wird ja auch nicht wirklich einfach, weil für Getränke bleibt es ja bei 19.
Das macht es auch super auf der Rechnung, die du dann kriegst.
Ja, spitze.
Ja, also das ist schwierig, finde ich. Aber ich glaube, das sind diese beiden Hintergründe und vielleicht, dass du es ein bisschen mit abfederst. Keine Ahnung. Für uns ist es jedenfalls nicht schlecht. Wenn wir essen gehen, zahlen wir ein bisschen weniger. Also für uns als Verbraucher.
Wenn es ankommt.
Wenn es ankommt.
Also weil wenn da mit Lohnkosten und Lebensmittelpreise abgefedert werden, dann wird sich das nicht auswirken.
Das stimmt, da hast du recht.
Dann sind wir wieder beim Mindestlohn, der ja auch steigt. Also ja. Auch das Essen letztlich verteuert möglicherweise. Ne?
Ja, klar.
Was haltet ihr von diesen Haltungssiegel auf dem Fleisch? Achtet ihr da drauf?
Ja.
Ja, schon.
Ja.
Ja.
Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, wird es da zumindest für das Schweinefleisch eine verpflichtende Angabe geben.
Finde ich
dahingehend.
Finde ich auch gut.
Ja.
Die Mietpreisbremse wurde verlängert oder wird verlängert bei angespannten Wohnungsmärkten.
Ja, das ist doch, also spontan würde ich sagen, gut.
Macht Sinn, ne?
Aber habe ich mich nicht im Detail mit auseinandergesetzt.
Ich auch nicht.
Wollt ihr was sagen zu diesen Streitwertgrenze?
Die Streitwertgrenze für Zivilsachen vor Amtsgerichten wird verdoppelt. Ab 2026 sind die Amtsgerichte bis zu einem Streitwert von 10.000 Euro erstinstanzlich zuständig. Vorher waren es 5.000 Euro. Das ist ehrlich gesagt gar nicht schlecht, wenn wir das auch nochmal hier kundtun.
Ja. Mhm. In der Tat.
Diese Änderung soll den Zugang zur Justiz erleichtern.
Mhm.
Weil, das muss man vielleicht mal einmal wissen, bei den Amtsgerichten brauchst du keinen Anwalt. Das heißt, du kannst dann bei allem, was bis 10.000 Euro geht, klagen ohne Anwalt.
Wobei das eigentlich nie eine gute Idee ist, oder? Also mal ernst gefragt, seht ihr Fälle, wo es wirklich Sinn macht, nee. Vor ein Gericht zu gehen, aber dann beim Anwalt zu sparen?
Also manchmal beim Arbeitsrecht kannst du quasi, das machen einige, zur Protokoll der Geschäftsstelle deine Klage diktieren lassen oder diktieren und die nehmen das auf und die helfen dir dann schon.
Ah, okay.
Aber es ist schon so, dass natürlich ein Arbeitnehmer, der ohne Anwalt bei so einer Güteverhandlung auftaucht und dann einen Vergleich schließt, das ist schon schwierig, finde ich. So, der kann auch viele Fehler machen.
Ja, ja, auch so prozessuale Taktik so, ne? Mhm. Also, auch wenn
ja,
man,
der weiß ja auch vieles gar nicht, was man reinnimmt in den Vergleich.
Wenn man dann doch irgendwie auch absieht, okay, wie sind eigentlich meine Chancen oder ich werde das irgendwie wahrscheinlich verlieren, dann gibt es ja auch noch Möglichkeiten, auch noch vielleicht kostensparend irgendwie zu agieren und so. Ne? Das hat man ja alles nicht auf dem Schirm.
Also ein bisschen helfen die Richter einem, aber dürfen sie natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad. Aber ich finde das schwierig, aber ein Zivilrechtsstreit ohne Anwalt,
ja.
Weiß ich nicht. Ja, das stimmt.
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das ob das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ob das überhaupt sinnvoll ist, den Zugang zu den Gerichtsprozessen zu erleichtern oder ob man nicht lieber das ein bisschen höher hängen sollte. Oder ich finde es echt,
ja, die Gerichte sind jetzt schon überlaufen. Ja, ja, manchmal braucht man
irgendwie so eine
gute Erklärung.
Ein gutes Argument, ja. Und es ist leider auch so, also das habe ich ja auch immer wieder, also ich bin ja selten vom Amtsgericht, aber ich habe auch mal Rechtsstreite vor Landgerichten, wo die Leute nicht verstehen, dass sie anwaltliche Unterstützung ja zwingend auch brauchen und einfach auch davon überzeugt sind, es selber zu können. Und diejenigen, die nach meiner Erfahrung der Auffassung ist, selber zu können, liegen sehr häufig auch echt falsch, ne? Mhm. Also da kommt dann wirklich nicht viel Brauchbares. Um es mal ganz vorsichtig. Ja, ist wirklich schwierig. Also, und du hast dann, und wenn man doch mal vom Amtsgericht ist mit jemandem, der sich nicht vertreten lässt, das ist Harakiri. Also ja. da kommt wirklich dann ein unbrauchbares Zeug. Ich hatte neulich einen Fall, das war allerdings ein FAMFG-Verfahren, weil es um Erbschein ging. Da hat jemand Einwände gegen die Erteilung des Erbscheines erhoben, aber nicht mit Argumenten, die sich überhaupt auf den Erbschein beziehen, sondern mit so völlig anderen Themen. Ja, aber solange das nicht geklärt ist, bin ich aber nicht damit einverstanden, dass der den Erbschein bekommt. Und es hat aber mit der Frage, wer abgeworden ist, überhaupt nichts zu tun. Und dann schreibt man das mehrfach. Und irgendwann hat das Nachlassgericht auch gesagt, ja, wir erteilen den Erbschein jetzt, weil das tut wirklich überhaupt nichts zur Sache. Aber ich glaube, man kann das vielleicht auch gar nicht verstehen.
Nee, das muss man so. Ja auch nicht. Ich finde, du gehst ja auch nicht zum Arzt und mit dem Angang, dass du alles verstehst. Das geht ja auch gar nicht. Und ich finde, dass die Menschen das unterschätzen, dass es doch sehr, sehr viel handwerklich ist, was wir machen. Ich hatte auch neulich ein Verfahren, die Gegenseite war ein Steuerberater und der war natürlich intellektuell vollkommen in der Lage, das irgendwie nachzuvollziehen, aber der kannte sich überhaupt nicht aus mit den Beweisgrundsätzen. Mhm. Und dann hat es die Richterin immer gesagt, ja, aber verstehen Sie, Sie müssen beweisen, dass, und das hat er gar nicht verstanden, das ist bei dem gar nicht angekommen. Ja, ich habe Ihnen doch das so geschickt. Irgendwie, also es war so, man kommt dann nicht,
Ihnen das doch jetzt.
Ich habe das doch rausgeschickt. Ja. Und sagt sie, ja, Sie müssen aber beweisen, dass die, keine Ahnung, dass die im Unterlagen die Steuererklärung dort zugegangen sind. Ja, aber ich habe es doch abgeschickt.
Ja.
Und dann kommst du halt nicht weiter.
Und das blockiert dann echt total viel. Und manchmal, also es ist, also gerade eben die Tatsache, dass man beim Landgericht einen Rechtsanwalt braucht, führt manchmal dazu, dass ich in der Sache auch Klage erhebe, damit ich irgendwie einen adäquaten Gesprächspartner bekomme. Mhm. Was jetzt total gemein klingt und irgendwie despektierlich, aber so ist es gar nicht gemeint. Nur wenn jemand so sehr der Auffassung ist, zu wissen, worum es geht und es alles selber regeln zu können und man außergerichtlich gar nicht weiterkommt, dann muss man manchmal diesen Weg schon gehen, damit man irgendwie auf der anderen Seite jemanden hat, mit dem man es sinnvoll durchdiskutieren kann.
Ich habe das im Arbeitsrecht auch, dass ich dann ganz oft sage, jetzt hoffen wir mal, dass der Mitarbeiter sich einen Anwalt nimmt und dann kommen wir schon einen vernünftigen Abschluss, weil das weiß man dann einfach, dass, mit wem man das zu tun hat. Mhm. Ne? Auch da gibt es natürlich solche und solche.
Ja.
Aber in der Regel ist das so. Aber das war ja interessant, Jan, das wusste ich gar nicht. Das hast du uns super zusammengestellt. Das werden wir hier nochmal kundtun.
Ja, in der Tat.
Das fällt mir gerade ein, Dunning-Kruger-Effekt, kennt ihr das? So nennt man das. Der Umstand, dass man, umso weniger man weiß über ein Thema, umso größer ist die Selbstüberschätzung. Ja. Und die Selbstüberschätzung nimmt quasi ab mit dem Aufbau von Wissen. Und wenn ich ein bisschen was weiß, dann habe ich plötzlich eine Vorstellung davon, okay, krass, ich weiß ja viel zu wenig.
Ich weiß, dass ich nichts weiß,
genau,
heißt es doch, oder?
Aber die gefährlichste Phase ist quasi, ich habe noch gar keine Ahnung, weil dann bin ich in der maximalen Überzeugung.
Aber das erleichtert auch manchmal auch das Leben, ne? Also ich habe schon immer das Gefühl, je mehr man weiß, also es ist auch wirklich, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man trotzdem noch ganz viel nicht weiß.
Ja.
Und desto mehr ist man auch in der Lage, so Probleme zu sehen, die andere vielleicht überhaupt gar nicht sehen. Mhm. Das ist schon auch manchmal
no brain, no pain.
Ja.
Overthinker.
Schwierig.
Ja.
Wie heißt der Effekt?
Dunning-Kruger.
Habe ich schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört.
Aber mir fallen da so ein paar Leute ein.
Ach echt?
Ja. Ich muss mich jetzt auch entschuldigen bei denen, die zugehört haben, dass ich es nicht so gut erklärt habe. Also schaut lieber nochmal nach. Aber das ist auf jeden Fall dieser Dunning-Kruger-Effekt, der genau diesen Fall meint.
Was ich auch noch ganz interessant fand, hier müssen wir nochmal einmal vielleicht zurück zum Arbeitsrecht. Dass jetzt Barbershops auch aufgenommen wurden in die Schwarzgeldbekämpfungsliste.
Wieso sagst du das heute?
Schwarzgeldbekämpfungsliste.
Wieso ja. heute? Wieso? Hä? Was meinst du heute?
Ich da habe ich aber auch. Ich war auch, noch also beim Friseur heute, also es niemandem auffällt.
Das liegt daran, weil du die Kopfhörer auf hast.
Ja, es muss daran was liegen.
Ja, genau.
Gehst du zu so einem Barbershop?
Ja.
Und hast du bar bezahlt? Lass mich raten, das Kartengerät ist kaputt. Das ist bei meinem Nagelstudio nämlich auch schon seit 5 Jahren so.
Ich bin sensibilisiert für das Thema und bin jetzt tatsächlich, hab gewechselt. Auch unter anderem aus dem Grund, weil ich jetzt das über dieses Streetwell buchen kann und das einfach, ich die Vermutung habe, dass das dadurch irgendwo eine Art von Buchhaltung gibt. Weil vorher die Buchhaltung von dem Laden war halt eine Schublade, ne? Mit Geld. Mhm. Und da hat man Geld rein und rausgelegt. Das war's. Mhm. Gab's auch kein. Keine Art von Dokumentation, wer da war oder irgendwas. Mhm. Und ja, das ist schon echt ein Problem. Und ich finde es vor allen Dingen auch problematisch für die Leute, die da arbeiten. Weil es hat ja in der Verkettung auch zur Folge, dass die Leute wahrscheinlich auch schwarz bezahlt werden.
Ja, klar.
Sie keine ordentliche Altersabsicherung haben. Und ich sehe dann auch junge Leute, die da arbeiten und denke mir so, ja, es ist scheiße für dich.
Ja, das,
mal ganz klar
ich glaube, wenn
sagen,
die sehr
ne?
jung sind, dann kapieren die das manchmal nicht. Also die das ist so ein bisschen wie das Ganze, wenn du in der Gastro halt, wird ja auch, oder wurde damals auch sehr viel schwarz bezahlt, so als ich ja noch in der Gastro war. Und dann ist das irgendwie so, du kriegst dann halt 100 Euro oder 100 D-Mark und freust dich. Klar, aber du, man hat ja gar nicht, wenn man länger in der Gastronomie arbeitet, gar nicht dieses diese Sicherheit, die das dann vielleicht bieten kann, wenn man ein festes, regelmäßiges Gehalt hat, ne?
Ja.
Und auch die Arbeitgeber, also es dürfen alle nicht vergessen, dass man sich halt strafbar macht, ne? Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich habe jetzt halt gerade so einen Fall mit einem ein bisschen Abwandeln, mit einem Friseursalon, der Minijobber beschäftigt und die Mitarbeiter, den Rest der Entlohnung kriegen sie entweder bar oder durch Produkte, die sie mitnehmen können. Das ist natürlich.
Ja.
Geht gar nicht, ne? Macht sich angreifbar auf jeder Ebene.
Ja, üble Geschichte. Ja, aber diese Barbershops sind ein großes Problem.
Und hier aber noch Kosmetikstudios und Lieferdienste, wollte ich nochmal sagen. Es sind nicht nur die Barbershops.
Nein.
Finde ich gut, dass du das mal gesagt hast.
Ja, finde ich auch.
Zur Rettung der Ehre der Barbershops.
Ja.
Naja, ich weiß nicht, ob da was zu retten ist bei der Ehre, weil euch ist, wie gesagt, ja nicht aufgefallen. Aber gut.
Wir legen nicht so viel Wert auf Äußerlichkeiten.
Ja, das hast du gut gerettet.
Ich finde aber tatsächlich, also du kannst gerne gleich noch sagen, was du aufhören möchtest. Ich finde aber im Wesentlichen sind jetzt keine riesigen Gesetzesänderungen da, die für die breite Masse interessant wären. Oder?
Also ich finde das mit der Wehrpflicht.
Ja gut, okay.
Oder mit nicht mit der Wehrpflicht, sondern mit der Bedarfswehrpflicht, kann man es so nennen?
Ja, genau.
Das ist ja schon eine Änderung, die uns irgendwie als Jungsmutter auch schon ein bisschen interessiert, irgendwie, finde ich.
Ja,
auch wenn es im Moment noch nicht
so relevant aber ist. Es wird etwas eingeführt, das stimmt, aber ich finde so diese Riesengesetzänderung, wie wir sie vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren mit viele Änderungen im Gewährleistungsrecht und
stimmt,
so weiter.
Stimmt,
das, ja.
Ja, und das, also.
Oder letztes Jahr mit der GbR oder vorletztes
ja,
Jahr.
Ja, genau, also daher ist es dieses Jahr so ein bisschen mau, Beträge verändern sich, Streitwert,
ja, man würde
Grenzen
sich schon fundamentalere
sich.
Veränderungen wünschen, ne?
Ja, also immerhin gibt es welche, aber ja.
Strengere Regeln für Nachhaltigkeitswerbung.
Mhm.
Man darf nicht mehr einfach so Begriffe wie klimaneutral oder umweltfreundlich verwenden, wenn man nicht nachprüfbare Daten hat, die das auch nachweisen. Das finde ich allerdings gut, muss ich sagen.
Ja, gut. Das finde ich auch gut. Ich finde auch vieles ist total
so
Augenwischerei.
Ja.
Ja, du buchst einen Flug und dann kannst du so anklicken, ja, ich möchte gerne noch 6,92 € zahlen fürs Klima, um den klimatischen Fußabdruck dieser Reise zu reduzieren. Was ist das bitte für ein Schwachsinn? Oder nicht?
Ja, wir fliegen auch kerosinschonend oder so.
Ja, ich meine damit, also, weißt du, vielleicht pflanzen sie einen Baum dafür oder so.
Keine
Ahnung, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt.
Das ist halt, das ist halt, wenn du Flüge buchst, kannst du es mit als Option.
Ja, aber dann kreuzen. Irgendwas müssen die theoretisch ja mit dem Geld machen.
Ganz bestimmt machen die was. Machen sie bestimmt auch, aber das reduziert natürlich ja trotzdem nicht die Belastung, die ich verursache, wenn ich in das Flugzeug steige.
Nee, das stimmt. Aber das ist wie klimaneutraler Versand zum Beispiel, da wird es, glaube ich, dann tatsächlich nur mit Elektromobilen.
Ja.
Ihr wisst, was ich meine.
Ja. Ja. Also was mich tatsächlich so beschäftigt hat, das ist jetzt vielleicht fast ein bisschen philosophisch dann, aber die Änderung ist ja konkret, das Produkthaftungsgesetz wird sich ändern. Und was ich interessant fand, ist, dass wenn ein zum Beispiel KI-basiertes Assistenzsystem im Auto versagt und es einen Unfall verursacht, dass dann der Hersteller des Fahrzeugs dafür haftet. Also das ist so eine Konsequenz dieser Sache. Mhm. Das klingt ja erstmal irgendwie total sinnvoll, weil man dann sagt, so okay, Geschädigte haben einfachere Beweisführung wohl, das ist da gewünscht. Also es muss dann quasi, der Hersteller muss dann offenlegen, seine Software, wieso ist das passiert und so weiter und so fort. Aber, und deswegen wird es jetzt philosophisch, ich habe immer das Gefühl, dass wir bei KI und Tools und diesen ganzen Assistenzsystemen, da legen wir so einen Absolutheitsanspruch, dass die unfehlbar funktionieren müssen, weil sonst geht das auf gar keinen Fall. Aber wir alle als Menschen setzen uns mit unserer Fehlbarkeit jeden Tag einfach ins Auto. Und wenn wir nicht aufpassen und Fehler machen, ist das total im Toleranzbereich. Und das finde ich so erstaunlich, dass die Toleranz irgendwie bei den Maschinen ist so null. Ja? Also in einem von 10 Millionen Fällen, ja, würde das falsch sein. Ja, dann geht's nicht. Ja, dann müssen wir es abschaffen. Dann wird es auch gar nicht alles eingeführt und ihr müsst sowieso haften und dann wird es ganz böse. Aber ist so irgendwie komisch.
Ja,
das stimmt, ne?
Da hast du recht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja.
Und also vielleicht denke ich da auch zu viel drüber nach, aber ich glaube, wir müssten eine gewisse Toleranz aufbauen, dass auch Maschinen fehlbar sind.
Zumal du ja
und
hinter,
das irgendwie so ist einfach.
Ja, du hast ja hinter der Maschine den Menschen, der die Maschine irgendwie programmiert hat.
Ja, das stimmt, aber also ich bei so einem Autosystem, was irgendwie einen Unfall verursacht, glaube ich, kannst du dem Menschen, der das ursprünglich mal programmiert hat, kannst du den Fehler nicht anlasten. Weil wenn der das falsch programmiert hätte, dann wäre das ja, dann würde das in allen Autos passieren. Das ist dann ja tatsächlich irgendwie ein Systemfehler. Nur die Frage ist ja, wenn man das so machen würde, wie du das sagst, wer haftet denn dann? Also hafte ich als trotzdem Autofahrer oder haftet gar keiner? Weil wenn ich als Autofahrer einen Fehler mache, hafte ich ja auch. Also wird der Fehler mir dann angelastet?
Nein, man könnte ja die gleichen quasi Haftungsanforderungen stellen an das System wie an einen Menschen mit im Sinne einer Fahrlässigkeit. Also quasi hat die Maschine das einfach, weil ein ganz abstruser Fall entstanden ist, aber eigentlich haben wir alles bedacht in der Software. Jetzt ist irgendwie ein total irrer Fall eingetreten und jetzt hat das Auto einen Unfall gebaut. Ja, dass man dann sagt, Fahrlässigkeit bist du raus. Ist doch auch, aber ja, doch auch so bei
ja, aber
Menschen,
du kannst,
oder?
Ja, aber bei der die Fahrlässigkeit und auch der Vorsatz, die haben ja ein subjektives Element.
Genau.
Das also fehlt ja bei das, der Maschine.
Und ja, und außerdem bin ich einführen. Auch bei Fahrlässigkeit, welchen Autounfall baue, ja nicht raus. Also dann bin ich vielleicht nicht strafrechtlich belangbar, aber die KI ja auch nicht. Aber ich muss ja trotzdem dem anderen den Schaden ersetzen.
Das musst du ja immer. Also jeder Autounfall, wenn er nicht vorsätzlich ist, ist ja fahrlässig. Gibt ja nur diese beiden Punkte, Vorsatz und Fahrlässigkeit.
Das ist richtig. Im Sinne eines, wer muss den Schaden bezahlen? Ja, ja.
Und da sind wir ja. Wir sind ja, ja. Nicht bei die KI kommt in den Knast.
So, nämlich. Ja.
Also noch nicht.
Gefängnis.
Noch nicht.
Das finde ich gut.
Das naja, vielleicht war ich auf Irrwegen.
Guter Name Sandfunk. Für die Sendung.
Ja, die KI kommt in den Knast.
Ja, schauen wir mal, was das Jahr bringt.
Habt ihr euch denn was Persönliches vorgenommen?
Nee, also ich nehme mir nichts mehr vor. Echt nicht, wirklich nicht.
Ja, mit Corona hat man das irgendwie so ein bisschen verlernt, ne?
Wieso?
Finde ich. Ja, weil, also da ist man dann so in Jahre gegangen und dachte, oh mein Gott, so. Aber das ist irgendwie ja auch nach Corona jetzt so geblieben durch andere Dinge, dass man immer denkt, oh mein Gott, also rechne auch damit, dass es schlechter wird.
Genau, rechne einfach auch damit, dass es schlechter wird. Und wenn es nicht schlechter wird, ist schon gut.
Genau.
Das ist einfach nur.
Ja, aber es könnte ja sein, dass ihr was Persönliches habt. Also ich möchte jetzt anfangen, Schach zu spielen oder ich gehe in einen Ruderverein oder was auch immer.
Ach, und eigentlich ist ja auch alles gut. Das muss man ja auch mal so ein bisschen alles in Relation setzen, dann ist auch alles in Ordnung.
Naja, die VO Max oder wie war das? Muss noch erhöht werden.
Ne? Meine VO Max ist super, die ist allerdings gerade gesunken.
Die was?
Die ist jetzt nur noch bei 45, aber das finde ich schon ziemlich gut.
Worüber sprechen wir?
Ja, da gibt es doch
Ziele. Das ist auch die VO2 Max, glaube ich.
VO2 Max,
und
ja.
Und nicht die VO Max.
Ja, ich kenne mich gar nicht.
O2 für Sauerstoff, Jan.
Ja, macht Sinn.
Ne, so.
Das hast du mir jetzt auch nicht erklärt.
Du musst es Britta einmal erklären.
Das hat was mit der Ausdauer zu tun. Mhm. Wie gut deine Ausdauer ist. Meine ist herausragend.
Das sehe ich jeden Tag.
Das sagt die Uhr hier. So. Die sagt, wartet kurz, ich sag's euch gleich. Also Trainingszustand, Erholung, naja. Aber wo ist sie? VO2 Max ausgezeichnet, 45. Ich war schon mal bei 46 und auch schon mal kurz bei 47, aber dann habe ich weniger gemacht und dann, jetzt bin ich nur noch bei 45.
Okay. Also Britta, jetzt hast du auch ein Ziel fürs nächste Jahr.
Ja, meine Uhr zeigt die Zeit an. Wenn sie nicht stehen bleibt, was vorkommt, wenn man sie weglegt. Ja, gut.
Danke euch.
Danke dir. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.